SRF 1
SRF 1 Willkommen zur Montagssendung Schnabelweide, Redaktion Markus Gasser. Ich bin Regie Sager. In den nächsten paar Wochen verbringen wir die Donnerstag Oberstunde im Oberbaselbiet, zu Tecknau. Aber wir gehen 100 Jahre zurück. 1912, Tecknau ist ein kleines Bauerndorf, ab von der Welt. Da plötzlich bricht in die Beschaulichkeit die neue, moderne Zeit hinein. Diese Bahn soll durchs Tal durchgebaut werden. Und genau zu Tecknau soll der Tunnel durch den Jura durch anfangen. Das ist die Ausgangslage vom Roman «Das Tunneldorf» vom Baselbieter Schriftsteller Traugott Meyer.
Das Tunneldorf. Von Traugott Meyer. Man hat so viele Leute gesehen, zusammenstehen und miteinander tüscheln oder ernst berichten. Und nur dies noch hat sagen, das hinterste Kind davon geschwätzt. Es gäbe eine Bahn. Mit einem Tunnel. Selbst, wo das Tal der Drang gegen Gießen macht, soll sie reingehen, alles durch den Berg bis auf Olten. Und es gäbe eine gewichtige Bahn. Nicht nur so ein Skeletteisel wie das zu Geltringen. Es kommen sogar Schnellzüge her und Schnitze vorbei. Aus dem Ausland und wieder ins Ausland.
Da denke ich schon, ist es ihm einfach grundsätzlich um die Fragestellung gegangen, was bedeutet und wie viel Wert ist das Bewahren und was bedeutet und wie viel Wert ist die Innovation. Also der Kampf zwischen dem eher zurückschauen und eher führen schauen, der Kampf hat er exemplarisch hier an diesem Dorf gezeigt und hat den Tunnelbau als Aufhänger genommen, für die Problematik aufzuzeigen.
Das sagt der pensionierte Pfarrer Markus Christ über den Traugott Meyer und seinen Roman «Das Tunneldorf». Eine gekürzte Fassung von dem Roman hören wir jetzt im Juli und August, immer am Donnerstag zu oben. Und so als Glusterli hören wir heute schon mal rein. Spannend ist auch der Autor selber, der Traugott Meyer, und natürlich auch die Hintergründe von dieser Geschichte rund ums Dorf Tecknau, wo wegen dem Tunnelbau jetzt also plötzlich alles zu unterobsi gekommen ist. Italienische Gastarbeiter, ein Kino, eine riesige Baustelle im ganzen Tal, Streit zwischen den Dorfbewohnern. Das Tunneldorf, das hören wir ab heute in der Schnabelweide.
Thank you.
Violin virtuose Egon Egemann und Querbeat mit Red on Red. Sie stellen uns Fragen zu bestimmten Mundartausdrücken oder Redewendungen, wollen wissen, woher sie kommen, was sie bedeuten. Und unsere SRF-Mundart-Experten, die haben die Antwort im Schnabelweitbriefkasten immer am Donnerstag zu oben. Bevor wir jetzt also zu unserer Sommerlesung Tunneldorf kommen, ein paar von ihren Fragen. Der SRF-Hörer Bruno Achermann hat eine Frage zur Aussprache vom Ortsnamen. Und zwar stört es ihn, dass seine Luzerner Kollegen Sursee falsch aussprechen. Also sie sagen Sursee, wie man schreibt, anstatt Sursee, wie man dort eben sagt. Und darum interessiert es ihn jetzt, bis wie weit von Sursee weg man eben noch Sursee sage. Oder auch wie weit außerhalb von Luzern man Luzern, also jetzt geht es zum Finessen, Luzern sage ich, oder ab wo Luzern. Also wo sind die Grenzen von der Aussprache? Luzern, Sursee, SRF, Mundartexperte Markus Gasser.
Das ist eine Frage, die ich nur ein bisschen allgemeiner beantworten kann. Es gibt ja keine Sursee-Isoglossen, also keine Sprachgrenze rund um Sursee herum, wo die Aussprache Sursee von der Aussprache Sursee klar würde abtrennen. Aber grundsätzlich gilt, Ortsnamen haben eine schriftliche Form, eine amtliche Form und sie haben eine historisch gewachsene mündliche Form. Und die mündliche und die schriftliche Variante, die können sich zum Teil extrem unterscheiden. Ich gebe ein paar Beispiele. Beinwil, das gibt es 3 Mal in der Schweiz. 2 Mal im Kanton Aargau, dort sagt man Böjl oder Böju. Und einmal im solothurnischen Schwarzbubenland, dort sagt man Beibel, also total anders ausgesprochen. Bellach im solothurnischen ist Bauch, Aristorf Baselland ist Arstef, Eschalzmatt, Luzern ist Eschlismatt, Hochdorf Luzern ist Hofteren und so weiter. Also da sieht man, die Formen unterscheiden sich sehr stark von den geschriebenen. Die mündliche Variante von diesen Ortsnamen, die kennen grundsätzlich nur die Einheimischen und vielleicht noch ihre Nachbarn ringsum. Und je weiter weg, dass man von einem Ort ist, desto weniger bekannt ist die lokale Aussprache. Und darum spricht man den Namen dann so aus, wie man ihn halt liest. Eben Beinwil, Eschalzmatt oder Sursee.
Also in dem Fall weiss man jetzt zum Beispiel im Rest vom Kanton Luzern nicht, dass man Sursee bei den Einheimischen Sursee sagt.
Viele wissen es vielleicht schon. Man kennt ja das dann an, die sagen ja Sursee, aber man braucht es dann halt nicht so. Und in Luzern braucht man offenbar die normale schweizerdeutsche Form, auch wenn man vielleicht weiss, dass die Zurseher Sursee sagen.
Sie haben gerade gesagt, es gäbe eine lokale Aussprache von einem Ortsnamen und eine allgemeine in der restlichen Schweiz. Jetzt hat aber der Herr Achermann geschrieben, dass man zum Beispiel im Wallis Luzern sage. Also gibt es doch noch mehr Varianten?
Ja, das hängt eben davon ab, wie fest, dass man die allgemeine, am schriftlichen orientierte Form von einem Namen dann noch als eigenes Lautsystem anpasst. Also gewisse Laute tut man automatisch an eigene Dialekte anpassen. Zum Beispiel sagt man in der ganzen Nordwestschweiz Basel mit langem A, aber alle anderen Dialekte sagen Basel mit kurzem A. Oder das Bündnerische Chur, das sagt man in einem anderen Dialekt Chur. Und eben im Wallis, dort macht man aus einem N nach einem R ein E, also Gern wird Gären, Bären wird Bären und aus Luzern wird logischerweise Luzern.
Sehr eine erschöpfende Antwort. Vielen Dank, Markus Gasser. Der SRF1-Hörer Hans-Max Schaub wohnt im glarnerischen Enedach, kommt aber ursprünglich von Basel und er erinnert sich an einen Ausdruck, den sie im Militärdienst gebraucht haben. Dieses Mal sei das Wort Bodengut gang und gäbe gewesen. Wenn einer einen sperrigen Lastwagen, Militärlastwagen einparkiert hätte, dann sei gerufen worden, gut, sehr gut, bodengut. Der Herr Schaub fragt jetzt unseren Schnabelweit-Briefkasten, wie das Wort etymologisch zu erklären sei.
Das ist ein schönes Beispiel, das der Herr Schaub hier gibt. Bodengut, das ist eigentlich ein Superlativ von gut. Also so wie gut, besser, am besten. Kann man sagen, gut, sehr gut, bodengut. Also bodengut ist eine Intensivierung oder eine Verstärkung von gut.
Aber warum gerade bodengut?
Ja, Boden und das Synonym von Boden, Grund, die bedeuten der natürliche Boden, wo man drauf steht und geht. Also die Erde, wo man drauf baut, wo einem trägt. Und darum gibt es haufenweise Ausdrücke und Redewendungen mit diesen 2 Wörtern, bis auf den Grund abbrennen, vollständig abbrennen, von Grund aufbauen, also von Anfang an solid bauen. Und das Gleiche gibt es mit Boden. Diese Sache hat Boden, das ist gut begründet. Am Boden sein, am Ende sein. Und dann kann man eine Matte zu Boden mähen, eine Scheuer zu Boden räumen, eine Kuh zu Boden melken. Da steht Boden immer für fertig, vollständig, zu Ende. Und von diesen Beispielen aus ist es dann nicht mehr weit zum Adjektiv Boden gut mit der Bedeutung sehr gut, also eben die Verstärkung. Und es gibt genauso die Adjektive Boden viel, Boden gern, Boden gross, Boden hübsch, Boden heiss oder Boden bös.
Von Grünigen im Kanton Zürich schickt uns Markus Hauser eine Frage zum Flurnamen Böschwies, wo zu Regensdorf sogar eine Strafanstalt ist. So, eine Strafanstalt heisst so. Der Herr Hauser wagt auch gerade noch einen Deutungsversuch. Im Zürichdeutschen sagt man den Löwenzahn Krottenbösche. Bösch könnte doch eine Kurzform für Krottenbösche sein, meint er. Und die Wies ist eine Wiese, ob Böschwies also Löwenzahnwiese bedeutet oder ob er da auf dem Holzweg sei.
Es ist keine schlechte Idee, das mit der Löwenzahnwiese. Aber ich glaube, es trifft es gleich nicht ganz, weil Böschwies ziemlich sicher nicht auf den Blumennamen Krottenbösche zurückgeht, sondern direkt auf das schweizerdeutsche Wort Bösch.
Ein schweizerdeutsches Wort Bösch? Was bedeutet denn das?
Braucht man heute nicht mehr so, aber Bösch bedeutet Busch, Strauch. Zweitens aber auch Grasbüschel und drittens mit Gras bewachsenes Stück Erde. Das geht zurück auf Mittelhochdeutsch Bosch, Bosche, mit der gleichen Bedeutung. Und aus der Bosch hat es die Mehrzahlform Bösch gegeben und die Form mit dem Umlaut Ö, die ist später dann zu der neuen Einzahlform geworden, der Bösch oder die Bösch.
Und jetzt zurück zum Wort Krottenbösche, die kommt ja eben Bösch auch vor. Bedeutet es das Gleiche?
Ja, bei der Blume meint Bösch nicht der Busch, sondern Büschel und bezieht sich auf die ganze Pflanze, die ja so in einem Büschel wächst.
Warum könnte es denn aber nicht sein, dass der Flurname Böschwies eine Kurzform von Krottenböschwies ist?
Ja, rein von der Form wäre das schon möglich. Aber dagegen spricht, dass analoge Flurnamen mit Bösch im Bestimmungswort in der ganzen Deutschschweiz verbreitet sind. Also auch in den Gebieten, wo man im Löwenzahn anders sagt als Krottenbösche. Im Baselbiet heissen die zum Beispiel Weihenfekten. Es gibt aber auch dort Flurnamen wie Böschacker und Böschmatt. Also der Namentyp ist viel weiter verbreitet als das Wort Krottenbösche und darum denke ich, dass eben all die Flurnamen direkt auf das Wort Bösch zurückgehen.
Also dann ist die Böschwiese vom Herrn Hauser also keine Löwenzahnwiese, sondern eine Buschwiese.
Eine Matte oder Wiese, wo es Sträucher und Büsch drauf hat, genau, das kennt man ja, Weide oder Matte, wo es mitten drin so Buschinseln oder sogar kleine Wäldli drin hat. An diese Stelle hat man früher die Steine gehabt, die man beim Raumen der Weiden und Matten zusammengelesen hat. Und aus diesen Steinhäufen raus sind dann Sträucher und Büsch gewachsen und manchmal eben sogar kleine Waldinseln entstanden.
Die nächste Frage aus dem SRF1-Schnabelweitbriefkasten kommt von Karl-Otto Schmid von Uerdingen am Zürichsee. Er schreibt: Sparsamkeit hat etliche treffliche Begleitwörter. Zum Beispiel Gitznäpper, jeder Appen zweimal kehren, Huse oder Schmörzeln, wie man im Appenzell sage. Also ich kenne das auch, aber als Schmürzeln aus dem Aargau.
Ja, ich sage auch Schmürzeln, aber er sagt es mit Ö, Schmörzeln.
Schmörzeln. Und jetzt will er eben mehr wissen über das. Woher kommt Schmörzeln?
Schmürzeln ist eben die appenzellische Aussprache für Schmürzeln. Das Ü wird in der Ostschweiz tendenziell zu einem Ö. Pschötti statt Pschütti, Föchelig, so ein Appenzeller Wort, statt Fürchterlig. Oder eben Schmürzeln für Schmürzeln.
Und was hat jetzt das mit Geiz oder Sparsamkeit zu tun?
Das ist nicht ganz so leicht zu erklären. Schmürzeln heisst zwei Sachen, nämlich geizig sein, sparen und nach verbrenntem Schmöcken. Das Schmürzeln ist eine abgeleitete Form vom Verb schmurzen oder schmürzen, abgeleitet mit der Endung «ele», also so wie schaffen, scheffeln, handeln, händeln, schmürzen, schmürzeln.
Haben denn die zwei Bedeutungen von schmürzeln, also eben anbrennt sein oder geizig sein, etwas miteinander zu tun?
Im Schweizerdeutschen Wörterbuch steht, sie haben nur indirekt miteinander zu tun. Schmürzeln tut es vor allem beim Kochen. Also wenn zum Beispiel mit zu wenig Fett brötelt wird. Und Schmürzeln bedeutet darum auch, dass man mit Fett spart. Also da kommt man langsam auf den Weg von dem Sparsamsein. Und das wäre auch die Brücke zwischen Verbrennen und Sparen. Weil man spart, verbrennt es. Und mit der Zeit hat sich dann das Schmürzeln allgemein durchgesetzt als Wort für Sparen, was nicht nötig wäre, also für geizig sein.
Unser Mundartexperte Markus Gasser zu Bodengut, Schmürzeln, Böschwies, Sorsi. Ja, löchern Sie unsere Mundartspezialisten mit ihren Fragen rund um Mundartwörter. Sie versuchen dann, Ihnen Antwort zu geben in der Schnabelweiz. Ihre Fragen rund um unsere Mundart können Sie per Post einschicken an diese Adresse: SRF 1, Schnabelweiz, 8042 Zürich. SRF 1, Schnabelweiz, 80 42 Zürich oder schicken Sie ein Mail mundart@srf.ch mundart@srf.ch. Und jetzt hören wir Gotthard mit «The Train».
The window and see my life go by. Many times I feel the joys, some others where I cry. What's my destination? I still don't know. Train of life just take me down to where the four winds blow. But I'm not alone. Everyone is going to meet its destiny. Sometimes it's tough, don't you feel the same? But I won't ever miss that train. Green the hills, the sky so blue, pictures of those eyes. We had many projects, and she'd become my life. But things have changed, waving hands goodbye. You can alter destiny, not even if you try. We're not alone. Everyone is searching for his gravity. Sometimes it's tough, don't you feel the same? We won't ever miss that train. Passing through stations I've never seen before, and I'll never see them again. Reach out my hands for new things to come, over and over and over again. But I won't ever miss that train. The window and see my life go by. Many times I'm filled with joy, some others where I cry. What destination? Now I know that the train of life just bring me down to where the four winds blow. But I'm not alone. Everyone is going to meet its destiny. Sometimes it's tough, don't you feel the same? But I won't ever miss that train. Whoa. I won't ever miss that train.
Und weg ist er, der Zug. Wissen Sie, wenn Sommer ist? Ja, man kann ja heutzutage nicht wirklich nicht mehr immer aufs Wetter gehen. Aber Sie können darauf gehen, wenn wir in der Mundart-Sendung Schnabelweit hier auf SRF 1 einen ganzen Mundart-Roman lesen, dann ist Sommer. Dann ist Juli und August. Ein Beweis: in den letzten drei Jahren sind in der Sommerlesung der Pedro Lenz, der Ernst Burren und der Achim Parter dran. Und diesen Sommer haben wir für sie den Roman «Das Tunneldorf» vom Baselbieter Mundartautor Traugott Meier ausgelesen. Ein historischer Stoff über ein Schweizer Bauerndorf, ein Dorf, wo wahrscheinlich viele von uns häufig dran vorbeiflitzen, aber kaum kennen. Das Tunneldorf ist Tecknau. Die Geschichte, die spielt aber vor 100 Jahren. Der SRF1-Redaktor Markus Gasser über ein Dorf, das dieses Mal auf einen Schlag in eine neue Zeit katapultiert worden ist.
Jeden Morgen, wenn ich mit dem Zug von Basel auf Zürich ins Radiostudio fahre, fahre ich durch einen Hauensteintunnel. Basel, Liestal, Sissach, Gelterkingen, dann wird es immer grüner, immer ländlicher Und dann kommt das Dorf Tecknau und dann wird es dunkel. Und das Nächste, was man voraussieht, ist Olten. Die sogenannte Hauensteinstrecke ist heute eine der meistbefahrenen Eisenbahnstrecken in der Schweiz. Gebaut worden ist die Linie und der 8 Kilometer lange Hauenstein-Basistunnel vor 100 Jahren, von 1912 bis 1916. Am Nordportal, eben in Tecknau, war damals eine riesige Baustelle. Der Roman «Das Tunneldorf» von Traugott Meier spielt zu dieser Zeit in dem damals kleinen, verschlafenen Bauerndörfli. Der Markus Christ, Spezialist für Traugott Meier und sein Werk, erläutert, was der Tunnelbau damals für Tecknau bedeutet hat.
Man muss sich ja schon ein bisschen vergegenwärtigen, was das bedeutet für ein Dorf, wo am Fuß von einem Passübergang liegt. Von Tecknau aus ist man durchauf, auf Weislingen, Oltigen, über die Schofmann ins Mittelland. Hinten an Tecknau hat es nichts mehr gegeben. Und jetzt unterrheinisch heisst, es gibt ein Loch da durch. Die werden der Durchgangsort. Das bringt Veränderungen und dann kommt die Eisenbahn, die ja grundsätzlich nicht unbestritten war. Wenn man dann die Wahl hat, dass das eigene Dorf plötzlich zum Tunneldorf wird, dann ist das für das Dorf eine riesengroße Veränderung. Und dass die Leute dann dem Dorf in zwei Lager spalten kann, das ist für mich sehr verständlich. Das ist viel mehr als der alte Bahnbau in den 60er und 70er Jahren in Baselbiet. Da hat man einfach nur darüber geredet, dass Landschaften verschandelt werden und ab und zu ist mal noch etwas oben runter zu rutschen gekommen. Aber das war eine Pionierleistung, wenn man das so anschaut. Und von dort nach hat sich natürlich auch das Dorf damit total verändert. Wenn man denen 10 Jahre vorher gesagt hat, ihr habt dann mal ein Kino zu Tecknau, hätten alle gelacht. Und das hat wahnsinnig viel in das Dorf hineingebracht, auch viel Freunds und anders.
Der Markus Christ, der hier geredet hat, ist einer der wenigen wirklichen Kenner von Traugott Meier, weil er in den 80er und 90er Jahren an der 8-bändigen Gesamtausgabe von Meier seinem Werk als Redakteur mitgeschafft hat. Der Markus Christ war Pfarrer in Oltigen im Oberbaselbiet. Und zu dieser Kirchengemeinde gehört auch Weislingen, das ist das Dorf, wo der Traugott Meier aufgewachsen ist. Von dort her kommt der Markus Christ sein Interesse am Traugott Meier. Heute ist der Markus Christ pensioniert und lebt zu sich. Der Traugott Meier war Lehrer und Mundartschriftsteller. Gelebt hat er von 1895 bis 1959. Und mehr zu seinem Leben weiss der Markus Christ zu erzählen.
Er ist ja in Weislingen geboren, im Schulhaus. Vater war dort Lehrer. Er ist in Weislingen aufgewachsen. Er hat die Sprache von Weislingen ein Leben lang mit sich herumgedreht, auch als er später nicht mehr in Baselbiet war. Er ist ja nach seiner Schulausbildung dann ins Seminar und ist in Weislingen einen Moment Lehrer gewesen. Ist dann aber wieder auf Muristalden und hat sich noch weitergebildet zum Sekundarlehrer und ist dann der längere Teil von seiner Baselbieter Aktivzeit zu Muttenz Sekundarlehrer gewesen und ist dann aber die längste Zeit von seiner Berufstätigkeit zu Basel im Felix-Platter-Schulhaus gewesen und ist ja leider gerade ein paar Wochen nach seiner Pensionierung gestorben.
Weitum bekannt ist der Traugott Meier geworden durch seine Radiofigur Spottenbrechts Mickel, als er Ende 30er, Anfangs 40er Jahre vom Radiostudio Basel aus gesendet hat und wo es um Geschichten, Gedanken und Müsterli aus dem Baselbieter Alltag gegangen ist. Der Traugott Meier hat auch Gedichte geschrieben, Kurzgeschichten, hat Bibeltext ins Baselbieterdeutsch übersetzt und er hat 2 grosse Romane geschrieben. Der General Sutter über Johann August Sutter aus Rüneberg, Basel-Land, der sogenannte Kaiser von Kalifornien und eben der Roman «Das Tunneldorf» über Tecknau. Das Tecknau, wir haben es schon gehört, ist vor 100 Jahren durch den Bau vom Eisenbahntunnel gewaltsam aus seiner Bauerndorf-Tradition in die Moderne gerissen worden und genau von dem handelt der Roman «Das Tunneldorf». Vom Einbruch von einer neuen Zeit und von der Spaltung vom Dorf in die, was Alte wollen bewahren und in die, die einem Neuen gegenüber aufgeschlossen sind. Hat denn der Traugott Meier selber darunter gelitten, zwischen Altem und Neuem hin und her gerissen zu werden? Der Markus Christ.
möglicherweise ist es durchaus auch die Gespaltenheit, die der Traugott Meier in sich selber innen auch spürt. Also eigentlich bewahren vom Alten und auf der anderen Seite sollte man auch eine gewisse Öffnung haben für Neues. Es ist ihm sicher selber nicht ganz einfach gefallen, die Öffnung zu haben. Nicht zuletzt kommt das zum Ausdruck in seiner Vorliebe für den Dialekt. Er schreibt ja sehr bewusst auf Dialekt. Und zwar sagt er, das ist dann ein Zeitzeugnis aus einer anderen Zeit, nicht das Tuneldorf, wo Anfangsjahrhundert ist, sondern das Zeitzeugnis aus den 30er Jahren und der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, wo er natürlich sagt, man müsse das Eigen bewahren. Und das Eigen bewahren heisst auch die eigene Sprache bewahren, heisst, wir müssen uns absetzen von dem, wo einer am Rhein ist. Da hat es eine ganze Ziele von Mitstreiter gegeben zu seiner Zeit, wo sich ganz bewusst vom Hochdeutschen abgehoben haben und gesagt haben, wir müssen in unserer Muttersprache reden. Und wir müssen auch in unserer Muttersprache schreiben. Das hat dort noch nicht viel gemacht.
Der Dialekt als Teil der geistigen Landesverteidigung. Dass der Traugott Meier sein Roman «Tuneldorf», wo übrigens 1938 rausgekommen ist, auf Mundart geschrieben hat, ist also kein Zufall gewesen. Aber der Oberbaselbieter Dialekt war für Traugott Meier viel mehr als nur ein politisches Mittel.
Das Oberbaselbiet, Weislingen, das ist die Welt von seiner Mutter. Und der Traugott Meier hat die Mutter sehr früh verloren, als er 13 war. Und das ist ihm schwer unter die Haut gegangen. Und das hat ihn im Grunde genommen das Leben lang verfolgt. Er hat unter dem gelitten, dass seine Mutter so früh verstorben ist. Er hat darum die Muttersprache ganz speziell pflegen. Das kommt in einem seiner Gedichte auch sehr schön zum Ausdruck, wo er dann einfach sagt, nachdem sie gestorben ist, eins aber hast du mir da gelassen, Mutter, und das ist die Sprache. Und diese Sprache hat er dann einfach bewahrt. Dialekt wandelt sie grundsätzlich, aber der Traugott Meier hat seine Sprache bewahrt. Er hat sie gepflegt, manchmal einmal bis fast überaus. Aber es ist für ihn wichtig gewesen, diese Sprache zu polten. Und hat sich auch sehr darauf kapriziert, dass es zum Beispiel keine Fremdwörter in dieser Sprache gibt. Das lustigste Beispiel für mich ist, er hat einen grossen Karteikasten mit seinen Wörtern und die Bedeutung dieser Wörter. Das lustigste Beispiel für mich ist der Begriff, den er für Auto gebraucht hat. Er hat nie von einem Auto oder von einem Automobil geredet, sondern er hat gesagt, das ist der Selberlauf. Sehr wörtlich übersetzt von Auto und Mobil. Also er ist mit dem Selberlauf gefahren, wenn er Auto gefahren ist. Das ist so ein Stück weit, würde man sagen, künstlich.
Das ist vielleicht ein bisschen künstlich, weil es nicht genau der gesprochenen Sprache entspricht, aber es ist eine poetische, eine wortgewaltige Sprache, die der Traugott Meier gepflegt hat. Als Beispiel hören wir mal ein Gedicht von ihm. «Gewitter» heisst es. Eins, das er selber für eine Aufnahme für die Landesausstellung 1939 gelesen hat. Die Sprache wird auch sozusagen selber zum beschriebenen Gewitter. Und der Luft, wie es heisst, der Luft, das ist der Wind, der mit den Wolken spielt.
«Gewitter, zuerst hat man gemeint, es hocke ein Wolkenungeheuer auf dem Elsis, wie ein bleiter Krott auf einem Düchel und sein Gefühl will kuchen. Da fehlt es an Kiechen und Schnoken und der Luft geht immer zu Wackers, muttert, ruhert und geruchset, auch Bärzen zu Fürsi und kiestert wie ein gesüchte Weibli beim Wasser tragen. Und der Luft hürnt und jäugt Wolkenhunde raus, die Belfern, Bollen und Knarfeln mit den Zähnen, schränzen am Ungeheuer um, als nur so knauschelt und knatscht. Da verwacht es aber. Es nimmt einen Ruck und haut mit seinen talpigen Tatzen und dem verzotzelten Schwanz auf Selsis ab, wie wenn es zu schmurzen und zu fetzen müsste, vertellt sie. Und wo es antatscht, überall kommt Feuer raus, da spritzt bei Koch, als vom Schwarzwald bis zu den Vogesen zäuselt und fackelt und laut. Hei, Wetter leichnet es. Es muss der Luft noch anmachen. Er schwingt dem und geiselt wie Letz und klopft und kittert, als es anfängt klimpern und gar aufernäuftiger und pausen. Die Wolkenhunde kommen wüst ab der Wege, sie jüsten und jäbeln, eins durcheinander, ein Kribis-Krabis, ein Zwirbel und überbockende. Aber Sättigs muss im Luft antun. Er fuchtelt alle Ärger mit den Geiseln und klopft, wie wenn man eine Tür zuschlägt. Im Bauch vom Wulchenungeheuer fehlt es an Rosen. Und schon glucksen und gorbsen, wupp, speuzen feurige Klumpen raus. Und noch ein und noch ein. Und die fliegen hier an, Salzsturen, als prätscht und prägelt und büffert, wie wenn bombardiert wird. Hei, ducken sie die Wulchenhunde und bauzen und schnauzen. Und wie sie die Schwänze einziehen und stürcheln, hä? Aber die Luft lacht, der Schöbel, jetzt gefällt's mir. Und schlenkere Geisel wie nur ein Räubchen. Aber wenn er auch beutscht und mützt, dreht nichts mehr ab. So ein Geheuer schürkt die Wulchenhunde noch für sie. Bloß die Gäbel hört auf. Und es tut abregnen, als plätscht, es könnte knötscht sein. Und putzt dich an Berge, das beschüttet die kleckigen Nächer und Matten. Und das Wulchenungeheuer schnarchelt und die Wulchenhunde sie legen. Hören da, in den Matten tönt es, wie wenn gesödelt wird. Das kleine Gräsli tut lurchen und nunneln und der Boden sürflet und lüttert so gittig, als dürfte kein Tröpfli für bleiben. Gli wird's do gölchen und flutschen. Hä nu, wir hei lang müssen beiten und Durst ha.
Der Traugott Meier, der hier selber schon fast loswettert in seinem Gedicht Gewitter. Der Baselbieter Schauspieler Kasper Lüscher hat den Roman «Das Tunneldorf», den wir ab dem nächsten Donnerstag hier auf SRF 1 als Sommerlesung hören, eingelesen, den Roman von Traugott Meier. Und Kasper Lüscher erzählt uns jetzt dann, warum er sich nicht nur mit dem jungen, fortschrittlichen Walter in dieser Geschichte kann identifizieren, sondern auch mit dem seinem Vater, der die Eisenbahn am liebsten würde verhindern, das gerade nach dem Lorenz Müllemann und Freight Train. Lorenz Müllemann mit «Freight Train» hier in der Mundartsendung «Schnabelweide» auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 21.39 Uhr in der Region Zürichsee auf der A3 Chur zwischen Horgen und Richterswil. Stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Die nächsten 8 Donnerstage hören Sie in dieser Stunde schnabelweit den Mundartroman «Stunelldorf» vom Baselbieter Traugott. Autor Traugott Meier, und zwar in einer gekürzten Fassung. Eingelesen hat die Geschichte der Schauspieler Kasper Lüscher, auch er ein Baselbieter. Wie ist es ihm mit dieser Geschichte, die vor 100 Jahren spielt, gegangen? Das hat der SRF1-Redaktor Markus Gasser von ihm wissen.
Der Traugott Meier schreibt ja aus heutiger Sicht unglaublich. Das Oberbaselbieter Deutsch ist schon für die damalige Zeit recht altertümlich. Und hat einen riesigen, sehr speziellen Wortschatz, vor allem aus dem Bauernspruch. Wie nach ist euch die Sprache in diesem Roman? Oder wie fern?
Ich glaube, man muss so sagen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Einerseits einmal, die Worte, die man braucht, die sind mir zum Teil natürlich fremd, weil die nicht heutig sind. Danach aber ist die Mentalität, der Geist, der drinnen ist, der ist natürlich, der ist mir noch. Und ich wohne jetzt seit etwa 30 Jahren nicht mehr in Baselbiet. Wenn ich aber den Text lese, dann merke ich, wie es die Mühe, das Gesühn von den Baselbieter, wie das da drinnen ist und wie ich das auch kennengelernt habe.
Es ist ein Roman. Es ist geschriebene Sprache zum Lesen, denkt. Aber ihr müsst uns den Roman erzählen, also in die Mündlichkeit übertragen. Wie macht man das, so einen Roman zum Leben bringen?
Es ist so, dass ich wiederum zwei Schritte. Der eine ist der, dass der Roman mich zum Leben bringt zuerst. Und danach kann ich es erst weitergeben. Das heisst, ich tue das nicht einfach nur lesen, so, sondern der Text muss mir so drin sein, dass die Gedanken und das Wesen, was da passiert, in dem Text drin, von Satz zu Satz, von Satzteil zu Satzteil, muss mir so intus sein. Das muss quasi aus mir raus sprechen. Dass sie Sätze, dass sie Abschnitte, die ich immer wieder lese. Und das Interessante ist, dass, wenn man den Text, so wie er geschrieben ist, einfach mal phonetisch liest, dann ist er nicht unbedingt verständlich. Erst, wenn man anfängt in der Melodie, also wenn man die Melodie findet von diesem Text, also wenn man dann immer wieder auf Ziel, auf das Wesen vom Text kommt, dann eröffnen sich auch die Inhalte von vielen Wörtern, die man eigentlich jetzt gar nicht mehr so braucht.
Wer innerlich nicht stark ist, schlenkert es auf Abweg, erfährt an nichts tun, an jemanden, Schnörenwagnere, Vergänkele und zählt Not is Not oder Hanüter und Halunke war. Weiss wohl, als heute auch nicht alles Gold ist, was glänzt, hat Möscht drunter.
Man hat dem Traugott Meier ja auch ein den Vorwurf gemacht, er schreibe ein künstliches Baselbieterdeutsch und dachte, das so ein bisschen überhöhe in der Altertümlichkeit und im speziellen Wortschatz, aber so, wenn ich euch richtig interpretiere, dann kann man die Sprache sehr lebendig machen.
Das finde ich. Und es ist seltsam. Ich habe eine Aufnahme gehört von ihm, wo er eigene Gedichte rezitiert. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ein bisschen gestochen, nicht? Ein bisschen hochgestochen. Und was er aber schreibt im Roman, das sprengt es fast auseinander von Leben.
Das Dankbare ist ja, dass er sehr dialogisch schreibt, dass er sehr viel in Dialoge mal als Schauspieler. Das ist auch eine grosse Hilfe zum Reingehen.
Es ist wunderbar, also wie sie das wechselt. Und die Möglichkeit, also die Wechsel zu machen, das ist natürlich, das ist toll, weil da kannst du wirklich, dann wird es musikalisch. Also der Text bietet auch wirklich das Material, und wo man kann wirklich etwas daraus gestalten.
Was erzählt euch Kasper Lüscher die Geschichte vom Tunneldorf Tecknau?
Für mich ist es so, dass das eine heutige Geschichte ist. Darum, es geht darum, Anfang des 20. Jahrhunderts, die Industrialisierung, ländlicher Ort, es kommt Neues rein, es kommt Freund. Und vor dem hat man damals schon Angst gehabt. Und das ist für mich, also die Angst, die vor dem Ungewissen, was passiert, was kommt auf einem zu, wie geht es überhaupt weiter, was ist denn noch meine, wenn doch alles Fremde kommt. Also im Text heisst es irgendjemand, man ist nicht mehr daheim. weil es nicht mehr der eigene Boden ist. Und das finde ich, das ist ganz heutig. Und dann erzählt es mir natürlich rein geschichtlich auch, was eben die Industrialisierung, der Anfang vom Ersten Weltkrieg und der gesellschaftliche Umgang, den man da miteinander hatte. So. Das finde ich übrigens eine Qualität, also vom ganzen Buch, also jetzt vom Traugott Meier, wie er das beschreibt, die Nöte, die verschiedenen Leute haben. Also jetzt gerade zum Beispiel der Oberheinrich, der seine Not hat. Und man könnte sagen, ja, das ist einfach ein Stierengrind, das ist einfach ein erzkonservativer und ein schlechter Mensch. Aber es wird eben beschrieben, warum das da so ist. Und andererseits auch wieder den von den Jungen, vom Walti und so zum Beispiel, was er für Sicht hat, dass er eben als Neue will und so. Aber trotzdem die alte Generation versteht. Also das finde ich, es ist wirklich ein Bild, wo man anschauen kann und wo nicht a priori gut und schlecht schwarz und weiß macht, sondern es ist ein Bild.
Meine Meinung kennt man. Heute noch. Man kann sagen, still, heimelig Dörfli. Der Hans weiss, was der Jockey macht. Es leise, wie es einem Mann geht. Mit dem Bahnbau kommen Fremde. Es gibt ein anderes Leben. Man ist nicht mehr daheim. Man ist quasi fort. Damit verliert man den Boden unter den Füßen. Man hängt, schaut alles anders an, denkt anders. Es ist einfach sein, es ehrlich und rechtschaffen bleiben, rutscht nicht sein. Das Häuseln, im Stillen gut zu tun, wie wir es unseren Vorderen abgeschaut haben, verliert den Wert.
Hauptfiguren sind der Oberheinrich, der Altbauer, der Vater, der Gemeindepräsident, der, der eben Angst vor dem Neuen hat, sein Sohn, sein Jünger, der Walter, der Böschler ist. Und die dritte Hauptfigur ist die Nelly, die Fremde, die ganz Fremde aus Biersfelden. Mhm. Das war damals ganz fremd. Mhm. Welche Figur ist am nächsten von diesen dreien?
Ich muss es zugeben, es sind wir alle noch. Und das liegt eben halt eben am Meier, wie er sie beschreibt. Natürlich kann ich sagen, der Oberheinrich ist mir am fernsten. Aber so wie er beschrieben ist, ist er mir halt wieder noch. Weil ich will auch nicht mehr daheim sein. Zum Beispiel. Und ich habe auch eine Liebe zum Boden, zur Natur. So. Der Walti, der Neues, der eine andere Sicht von der Welt hat. Natürlich, das ist, könnte man sagen, das ist mir am nächsten. Dann das Nelly, wo von Biersfelden kommt. Und der Vater, der Buchbinder ist und alles versauft. Und die Mutter, die muss gehen putzen und so die Familie durchschleichen. Das Nelly, wo die älteste ist von den 5 Kindern und geschickt wird, um Geld zu verdienen und so. Und wie sie eigentlich völlig aufgelöst ist und jetzt plötzlich da doch in diesem Technau hinten sich auch nicht mehr eine Heimat finden. Auch sie ist so lebendig beschrieben. Darum, auch sie ist mir halt neu.
Es Weile ist still. Der Oberheinrich will die Versammlung schliessen. Da verrotzt sie noch ein und steht auf. Der Oberheinrich verbleicht. Es ist der Walti, sein Jüngst. Er sagt, man darf nicht schwarz schauen. Denkt einmal als elektrisch. Ich besinne mich noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Nicht nur die Kinder. Auch die Grossen waren ganz aus dem Häuschen gewesen. Und warum? Vor lauter Freude. Vor Freude hat nicht einmal mehr einer geschafft am Vormittag. Alles ist auf die Strasse, ins Nachbarhaus, in die Scheuren, zu den Passimentstühlen, hat da gedreht und dort drüllt, geschaut und gestaunt. Ist es auch Menschen möglich? Ja. Und heute? Ist noch ein da hin, der es elektrisch nicht will? Kein. Präzis so wird es auch mit der Bahn kommen. Man sperrt sie noch ein bisschen, wie man sie gegen das elektrisch gesperrt hat. Aber mit der Zeit, da gewöhnt man sie dran. Und zuletzt könnte man es nicht mehr mangeln.
Ja, der Konflikt zwischen Fortschritt und das Bewahren vom Alten. Die Bewohner von Technau haben den Konflikt vor 100 Jahren, wo diese Bahn ihr Dorf ist, ganz besonders stark gespürt. Im Roman «Das Tunneldorf» von Traugott Meier ist der Konflikt nochmal zugespitzt, nämlich als Vater-Sohn-Konflikt. Der Sohn ist den Neuerungen gegenüber aufgeschlossen. Der Vater, der Oberheinrich, der hat Angst, dass die Eisenbahnlinie das Dorf kaputt macht. Was am Oberheinrich so Angst macht, das hören wir im Ausschnitt aus dem Roman.
Man ist noch unter einem Baum gesessen, still, und hat holden ab ins Tal geschaut. Auf der Strasse sind Wege gefahren. Weiter hinten haben Kräne geschafft und Bagger gewerkt. Im Berg noch sind Menschen umgekräsmet, haben pickelt und geschaufelt. Frieli, ein neuer Helge, ist im Oberheirich durch den Kopf. Früher eine grüne Fläche. Jetzt ein dicker brauner Strich dadurch. Die abgrabene Holde und weiter unter den Damm. Und da ist gerade der Strich, wie an der Schnur gezogen. Nur beim Damm macht er einen Lindenbogen gegen Gelterkinge zu. Und der Strich geht durchs Tal, geht mit durch. Es ist durchgestrichen, unser Tal. Und wie fest durchgestrichen. Gilt nicht mehr. Erledigt. Aufs Mal ist der Oberheirich aufgestanden. Und er merkt, wenn ihm alle nachschauen, macht er, bleiben nur. Wollt wissen, wie es mit der Krise steht? Schon läuft er auf den Baum zu. Aber er gewahrt ihn nicht. Er schaut ins Tal runter, von Haus zu Haus, von Matte zu Matte. Er achtet es, als da gemeint worden ist, als sie dort worben und zusammenkratzen. Aber die Augen bleiben nicht dran hängen. Sie laufen weiter zum Damm, zu den Bagger und Kränen. Laufen die ganze braune Linie ab. Hin und her, durchgestrichen. Und wie im Traum lenkt der Oberheirich an die Nestue, klemmt das Blatt ab und nimmt es zwischen Zehen. Er muss können. Lang steht er so am Baum. Durchgestrichen.
Der Bauer und Gemeindepräsident von Dorf Tecknau, der Oberheirich, haben wir hier gehört. Und die ganze Geschichte vom Tunneldorf Tecknau, die senden wir in den nächsten 8 Schnabelweitsendungen bis Ende August. Die Lesung ist eine gekürzte Version vom Roman «Das Tunneldorf» vom Mundartautor Traugott Meier. Man kann die Lesung auch im Internet hören. Sie finden sie auf srf1.ch, wenn Sie da alles am Stück möchten und nicht verteilt auf 8 Öben. Sie finden es unter dem Stichwort «Schnabelweit». Und wir fangen also mit dieser Lesung heute in einer Woche an, nächsten Donnerstag zwischen 9 und 10, den ersten Teil hier auf SRF 1. Falls Sie sich für den historischen Teil vom Tunnelbau von diesmal interessieren, es gibt eine ganz schöne Dokumentation mit vielen Bildern und ein paar von denen finden Sie auch auf unserer Internetseite srf1.ch. Die Dokumentation ist von Heinz Spindler und dem Luigi Coletti und heisst «Bau der Hauenstein-Basislinie Sissach-Olten 1912 bis 1916». Und erschienen ist das Buch im Eital Verlag. So viel von der Mundartsendung «Schnabelweit» für heute. Hören wir doch hier noch die Hanneli-Musik mit dem Ländler.
Thank you. das ist das Lied von der Bahnhof, wo der Zuggang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen. Und es stehen Leute im Regenmantel dort und die warten. Und das Gepäck haben sie abgestellt und zwei Kinder schauen am Automat, ob nicht doch dort noch mehr rauskommt als die Karamell, die sie schon gegessen haben.
Und der Bahnhof war schon telefoniert.
Die Mütze hängt an der Wand und im Wahrzahl ist geheizt, sitzt ein Mann, der einen Stumpen raucht, der stinkt und liest das Amtsblatt.
Ich läutet die Glocken und ein Arbeiter mit schwarzen Händen stellt den Beichen, man weiss nicht für was, denk für die Güter wegen wo vor dem Schopf stehen. Und der Bahnhofvorstand legt Mützen an, fährt ein Schnellzug vorbei und es luftet noch gäng, während dem, dass der Vorstand schon seinen Hut wieder abzieht. Das ist das Lied von der Bahnhof, wo der Zuggang schon abgefahren ist oder noch nicht ist gekommen.
Sogar Bremsen kann sie singen, Toto Hug. Das war das Lied von den Bahnhöfen. Das war es von der Schnabelweide-Redaktion. Markus Gasser, ich bin Regi Sager. Nach den 10 Nachrichten dann mein Kollege Ralf Icki. Jetzt so vor der Sommerferien, das ist ja die Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler heimkommen mit den Zeugnissen. Die einen freudig, voll stolz, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Der Ralf Icki möchte von Ihnen wissen, wie erinnern Sie sich an Ihr Zeugnis, Ihr unvergessliches Zeugnis? Erzählen Sie ihm, vielleicht haben Sie sich mit einem Zeugnis gar nicht getraut, heimzugehen. Oder vielleicht hätten Sie am liebsten Ihr Zeugnis in den Fluss hineingerührt. Oder was auch immer. Ihr unvergessliches Zeugnis. Um das geht es im Nachtclub. Nach den 10 Nachrichten. Ich sage einen schönen Abend. Und da kommt noch Durcheinander mit Serengeti.
Thank you. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.